Donauflaschenpost, der Podcast zum Fokusthema der Leipziger Buchmesse 2026, Donau, unter Strom und zwischen Welten. Mit Stefan Oschwart am Mikrofon, eine Produktion im Auftrag der Leipziger Buchmesse. Platsch mitten rein, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Donauflaschenpost. Ich bin Stefan Oschwart. Ich kuratiere das Programm für das Donaufokus-Thema 2026 und ich bin der Podcast-Host. Eigentlich bin ich Journalist. Ich mache unter anderem einen Literaturpodcast mit zwei Kolleginnen für den Rundfunk Berlin-Brandenburg, also kurz RBB. Und ich war Südosteuropa-Korrespondent der ARD bis auf die Ukraine. Habe ich alle 10 Donau-Anrainerstaaten schon bereist. Welche waren das nochmal?
1.
Deutschland. 2. Österreich. 3. Slowakei. 4. Ungarn. 5. Serbien. 6. Kroatien. 7. Rumänien. 8. Bulgarien. 9. Moldau. 10. Ukraine.
Also, ich bin jetzt Kurator für das Fokusthema Donau unter Strom und zwischen Welten der Leipziger Buchmesse Ausgabe 2026. Aber was genau macht eigentlich ein Kurator? Ganz einfach, ich lese Bücher, ich sichte die Frühjahrsneuerscheinungen der Verlage 2026 und schaue nach Büchern, die zu unserem, also dem Donau-Thema passen und ich stelle Veranstaltungen mit unseren Partnern zusammen und ich bin außerdem für die Donauflaschenpost, also diesen Podcast, verantwortlich. 5 Folgen gibt es insgesamt. In der ersten Episode geht es um das Warum. Warum nicht ein Gastland, sondern gleich 10. Das habe ich Astrid Böhmisch gefragt. Sie ist die Direktorin der Leipziger Buchmesse.
Das Interview.
Wir haben 2026 auf der Leipziger Buchmesse das Fokusthema Donau unter Strom und zwischen Welten. Und unser Ziel ist, als große Publikumsmesse, als zweitgrößte Buchmesse Deutschlands, den Raum zu öffnen über Landesgrenzen hinaus, um so zu formulieren. Wir haben ja normalerweise nicht jedes Jahr, aber oft ein Gastland. Und hier fanden wir unglaublich spannend, uns mal nicht auf ein Land zu fokussieren, sondern entlang eines Flusses verschiedenen Ländern ein Spotlight zu geben und im Wechselspiel mit dieser Situierung an diesem Fluss, der ja Europa durchfließt, auch übergreifend Fragen gemeinsam mit den Leserinnen und Lesern, mit dem Publikum diskutieren zu können.
Aber es hätte ja zum Beispiel auch Baltikum sein können. Die werden ja auch immer gemeinsam gedacht, diese drei Länder. Warum ausgerechnet die Donauregion?
Die Donau ist der Fluss in Europa, der am meisten Länder auf seiner Reise durchfließt. Und das ist nicht nur geografisch, sondern von der Quelle bis zur Mündung. Einerseits ist es eine große gemeinsame europäische Geschichte voller Kriege, Auseinandersetzungen, Gemeinsamkeiten. Es ist aber eben auch aktuell, ich will jetzt nicht das Wort Brennpunkt benutzen, aber es ist entlang des Flusses ja auch ein Blick in verschiedene Stufen von europäischer Befindlichkeit und Fokussierung, verschiedenen Horizonten, die sich auftun für die unterschiedlichsten Länder. Und deswegen unglaublich spannend, gucken wir eher in den Osten, gucken wir eher in den Westen. Wie stehen wir eigentlich zueinander als Nachbarstaaten? Verbindet uns dieser Fluss oder trennt er uns? Das ist einerseits eine immerwährende Geschichte, andererseits ist sie wieder unglaublich aktuell und wir hoffen, dass das Publikum interessiert daran ist, mit Freude auf dieses Thema blickt und unglaublich viele Anknüpfungspunkte hoffentlich findet, dadurch, dass es ja auch um Regionen geht und gar nicht so sehr zwingend nur um Länder.
Ist das, ich möchte jetzt das Wort Schlachtfeld vermeiden, obwohl es auch das ja gibt mit der Ukraine. Dort gibt es einen Krieg aktuell, aber es gibt auch einen hybriden Krieg. Auch da steckt das Wort Krieg drin. Ich würde es mal anders nennen. Ist das sozusagen das Sparringsfeld, in dem sich liberale Demokratie und autoritäre Gesellschaftsmodelle, also der starke Mann, begegnen und die Boxhandschuhe anziehen?
Na, politisch sicherlich, das wird von Historikern, Politwissenschaftlern, politischen Kommentatoren und Kommentatorinnen ja genauso reflektiert. Das ist für unser Publikum natürlich spannend. Im März 2026 ja immer auch ein Anlass, wichtige gesellschaftliche und politische Themen zu reflektieren. Es geht bei uns zuvorderst aber natürlich auch um Literatur, um literarisches Reflektieren, um Schreiben, um neue Stimmen, um Stimmen, die vielleicht auch schon große Namen sind im Wechselspiel mit jüngeren Stimmen. Und da ist gleichzeitig eben auch unglaublich spannend, was gibt's für neue Stimmen aus diesen Regionen, reflektieren die in ihrer Literatur vielleicht auch genau diese politischen Zustände, reflektieren sie sie nicht, gehen sie vielleicht in einen historischen Rückblick, sehen sie eher das Gemeinsame. Es gibt auch viele junge Autorinnen und Autoren, die in ihrer eigenen Person im Grunde genommen zwei aktuelle Länder in sich vereinen, durch eine Herkunftsgeschichte, durch eine Migrationsgeschichte. Das ist gerade in dieser Region, in vielen Regionen, durch die die Donau fließt, ja unglaublich spannend. Sie haben das große Habsburgerreich als Schatten, der über vielem steht. Dann haben sie natürlich die unterschiedlichen politischen Systeme des 20. Jahrhunderts. Und dazwischen viele, auch junge Menschen, viele junge Autorinnen, Autoren, die sich da positionieren und zwar sehr kraftvoll und interessant, sehr dynamisch, sehr zukunftsgerichtet auch positionieren. Und ich finde, das sollte auch immer Teil der Reflexion oder der Erzählung und der Beschäftigung mit diesen Ländern und den Regionen sein.
Nun sind ja Flüsse immer schon was Besonderes gewesen. Sie reizen die Kreativität, sie werden besungen. Da kann man drin ertrinken, da drin kann man wegschwimmen, man kann gegen den Strom schwimmen. All das geht mit diesen Flüssen. Warum inspirieren uns eigentlich Flüsse so und warum die Donau?
Ich glaube, Flüsse inspirieren uns, weil das Leben am Fluss ist, glaube ich, ein sehr besonderes. Also wenn ich so auf verschiedene Städte oder Regionen blicke, das prägt Regionen ja auch unglaublich, die Art und Weise, wie Flüsse auch sind, durch welche Landschaft sie fließen, wie sie genutzt werden. Das sind ja auch immer gewesen ganz große Handelswege. Und zum Beispiel, ich gehe jetzt mal auf Städte ein, an Flüssen, das sind ja auch zum Teil auch sehr durch den Handel bedingt sehr offene Städte auch gewesen, sehr stolze Städte, die oft auch freie Städte waren. Und daher glaube ich, dass Flüsse durchaus das Selbstverständnis von Regionen, Städten, Orten prägen können, viel mehr, als wir uns das in so Gegenwarten immer gewahr sind. Vielleicht gibt es auch die Gegenthese, die besagt, Flüsse trennen, Flüsse definieren Grenzen. Aber dieses rein semantisch Flüsse fließen, also es ist etwas Verbindendes, Wasser kann man eigentlich nicht aufhalten, außer über Stauwerke. Ich finde das wahnsinnig faszinierend. Und Flüsse werfen sofort auf, naja, gibt es einen Verbindungspunkt? Schaffen sie eine Verbindung zwischen den Orten, die entlang des Flusses sind? Prägt das irgendwie den Austausch? Ich finde das wahnsinnig spannend. Und ganz persönlich, ich bin auch in zwei Donaustädten aufgewachsen. Insofern ist es jetzt Zufall tatsächlich, aber hat mich natürlich auch ins Reflektieren gebracht, sehr persönlich. Was bedeutet es, an der Donau aufgewachsen zu sein? Verbindet einem irgendwas mit jemandem in Wien oder jemandem in Budapest? Das finde ich spannende Fragen, auch für mich ganz persönlich. Beim Jahrhunderthochwasser Ende der 80er Jahre, in dem Haus, in dem wir gewohnt haben, stand das Wasser im ersten Stock. Und dieses Doppelgesichtige eines Flusses auch, der scheinbar domestiziert schien oder scheint, scheinbar lautlos, das ist ja auch das Bedrohliche an Hochwassern, dass plötzlich das Wasser im Haus ist, ohne dass es eben groß angekündigt war. Das fand ich auch immer faszinierend. Das ist schlimm, während man es erlebt. Aber es ist eben auch immer die Vergewisserung, das ist Natur, das ist eine Naturgewalt, ganz gleich, wie sehr wir sie domestizieren.
Und das merkt man ja auch immer wieder bei solchen Hochwassern. Wir haben es auf dem Balkan erlebt vor einigen Jahren, da gab es ja auch immer wieder große Hochwasser. Plötzlich sind Grenzen völlig egal, man hilft sich über die Grenzen hinweg. Also auch da ist das Fließen so, dass die Grenzen plötzlich weggespült sind und man begegnet sich nur als Mensch, oder?
Sagen wir mal, das ist ja eine sehr schreckliche Situation, das ist eine lebensbedrohliche und existenzgefährdende Situation, aber so wie du es gerade beschrieben hast, ist es eben eine Vergewisserung, dass das Verbindende auch die gegenseitige Hilfe ist, verursacht, in jedem Fall durch den Fluss oder durch die Tatsache, dass man gemeinsam an diesem Fluss entlang lebt.
Ich habe als Kind am Rhein immer darauf gewartet, dass mir mal eine Flaschenpost entgegenschwimmt. Welche Flaschenpost soll von diesem Fokusthema ausgehen? Fokusthema Donau, Unterstrom und zwischen Welten, auch nach der Messe.
Die Flaschenpost könnte folgenden Zettel beinhalten mit folgender Botschaft: Macht euch auf eine Entdeckungsreise, stromabwärts oder stromaufwärts. Die Richtung ist völlig egal. Seid neugierig aufeinander, entdeckt das Verbindende, geht in den Dialog. Wir haben ja gleichzeitig auch bei der Leipziger Buchmesse 2026 das Motto, wo Geschichten uns verbinden. Und das korrespondiert wirklich sehr, sehr schön mit dem Fokusthema. Denn wenn man sich auf diese Reise begibt entlang dieses Flusses, sollte man neugierig sein auf die unterschiedlichen Geschichten, aufeinander zugehen.
Das war Astrid Böhmisch, Direktorin der Leipziger Buchmesse, über das Fokusthema Donau unter Strom und zwischen Welten. Das Fokusthema der Messe 2026 ist gleichermaßen voll am Puls der Zeit, denn Beispiel, Gewinner des österreichischen Buchpreises 2025, das ist Dimitri Dinev, er stammt aus Bulgarien und die Donau, die nimmt einen zentralen Raum in seinem monumentalen Roman Zeit der Mutigen ein. Die Donau, sie trennt, sie verbindet, sie tröstet. Und dann gab es ja noch ein Highlight in der Literaturwelt. 2025 wurde in Stockholm der Literaturnobelpreisträger bekannt gegeben. Auch er stammt aus der Donauregion.
Welcome to the Swedish Academy. My name is Mats Malm, I'm the permanent secretary of the Academy. The Academy has now convened and we can announce its decision on the Nobel Prize in Literature. The Nobel Prize in Literature for 2025 is awarded to the Hungarian author László Krasznahorkai.
László Krasznahorkai bekommt also den Literaturnobelpreis 2025 für sein Zitat »Visionäres Werk, das inmitten apokalyptischen Terrors die Kraft der Kunst bekräftige«, so die Begründung der Schwedischen Akademie in Stockholm. In einem etwas älteren Interview für das ARD-Magazin Druckfrisch hatte der Literaturnobelpreisträger einmal über die Rolle der Literatur gesagt:
Die Literatur schafft eine ganz andere Realität, aber trotzdem eine Realität. Und wir brauchen diese Realität.
Krasznahorkai ist der zweite Ungar, der mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wird. Der erste war 2002 Imre Kertész. In Ungarn zunächst abgelehnt, dann vereinnahmt. Mittlerweile gibt es ein Kertész-Institut in Budapest. Sein Nachlass aber, darunter die Nobelpreismedaille und das Originalmanuskript seines Romans eines Schicksalslosen, die liegen in Berlin. Es ist die Geschichte eines Jugendlichen im Konzentrationslager. Seine Geschichte. Medaille und Originalmanuskripte liegen also in Berlin, in der Obhut der Akademie der Künste. Beides hat mir der Hüter des Nachlasses, Werner Hegewald, gezeigt.
Ich zeige Ihnen die erste Entstehungsstufe von seinem Roman eines Schicksalslosen, damals noch mit dem Titel Muselmann, bezeichnet hier auf der Mappe. Sie können es im Ungarischen lesen. Kertész hat sehr lange mit sich gerungen, was er für einen Titel wählt für diesen Roman. Er hat auch sehr lange mit der Form dieses Romanes, also in welcher Person erzählt er, wie erzählt er, gerungen. Und man kann das sehen an der langen Arbeitszeit. Also er hat über 10 Jahre an diesem Romanmanuskript gearbeitet und wir haben im Archiv diese verschiedenen Entstehungsstufen.
Also das ist so eine rosafarbene Mappe, da steht auf Ungarisch drauf mit, ich glaube,
das ist der ungarische
mit Bleistift, Sorstalanság, also Schicksalslosigkeit, und drunter steht Muselmann und Eredeti Kézírás, also Original Handschrift,
genau,
steht drauf.
Genau, das ist die erste Stufe des Manuskriptes, die schon teilweise in Maschinenschrift gefertigt wurde, aber auch teilweise noch mit handschriftlichen Ergänzungen versehen
Er hat eine ganz kleine Handschrift.
Ja, er hat eine sehr genaue, kleine Handschrift, die eigentlich recht gut lesbar ist. Und Sie sehen die vielen Bearbeitungsstufen, Streichungen, Einfügungen, Änderungen, teilweise Einwort, teilweise ganze Passagen, die hier dieses Manuskript kennzeichnen. Das ist aber nur eine Stufe. Wenn wir das nebeneinander legen würden, würden wir hier mehrere Fassungen haben bis zur endgültigen Fassung vom Roman eines Schicksalslosen.
Man könnte die Liste fortsetzen. Die Donauregion ist reich an Literatur-Nobelpreisträgern, um nur einige weitere Namen zu nennen. Hertha Müller, Peter Handke, Elfriede Jelinek.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Russland hat eine Großoffensive gegen die Ukraine gestartet.
Unter Strom steht die Region derzeit vor allem wegen des Krieges in der Ukraine und dem Ringen um Einflusssphären von Russen und den Europäern, die sich der liberalen Demokratie verpflichtet fühlen, dem, was früher einmal den sogenannten Westen ausmachte. Der Konflikt ist gar nicht so neu. Davon zeugen schon Namen von Militäroperationen. Der russische Krieg gegen die Ukraine heute trägt zum Beispiel den Namen Sapat, Westen. Das Konzept des Westens ist auch verknüpft mit der Donau. Darauf hat auch der ukrainische Bestsellerautor Juri Andruchowitsch hingewiesen.
Ich war sehr erstaunt und gleichzeitig schockiert, als ich erfuhr, dass die sowjetische Invasion in damalige Tschechoslowakei im Jahr 1968, dass sie so einen Codenamen hatte, wie immer die großen Kriegsoperationen haben. Und diese Operation hieß Donau. Und das spricht schon sehr vieles, wie die damalige sowjetische, also sowjetrussische Regierung, wie sie diesen Fluss positioniert hat als eine Art europäischer Fluss, kulturelles Erbe, Vielsprachigkeit, Vielfalt der Kulturen und an anderer Seite Kommunismus und sowjetische Armee.
Geschichte wiederholt sich nicht, aber die Methoden durchaus. Der 24. Februar 2022 krempelt die Welt um, stürzt alte Gewissheiten um, Russland führt Krieg. Die Ukraine hält Stand, auch kulturell. Viele ukrainische Autorinnen und Autoren schreiben in Echtzeit über den Krieg. Und nicht nur das. Friedenspreisträger Zelhi Jadan hilft an der Front als Soldat und hinter der Front. Er schreibt weiter. Literatur als Echtzeitticker also. Zwischenwelten schauen wir uns auch an, nicht nur politisch, zwischen Ost und West. Da wird experimentiert, nicht nur in der Literatur. Dieser neue Staat, den wir in Ungarn aufbauen, ist ein illiberaler Staat. Das sagt Viktor Orban, der Regierungschef in Budapest. Die Donauregion, ein Raum zwischen Brücke und Grenze, ein Raum für Kulturen, Konflikte und Kräfte, die Grenzen und Identität in ständigem Wandel. Aber die Donauregion ist auch ein Sehnsuchtsort. Wasserlinien prägen Landschaften, Lebensräume und Lebensträume. In den Sedimenten, da lagert sich Geschichte ab und Geschichten. Die Donau erzählt von Zeit und Wandel. Wir sammeln die Flaschenpost ein, die die Donau bringt, mit Neuerscheinungen, altbewährtem, kurzum interessanter Literatur aus einer interessanten Region. Der serbische Autor Marko Dinic sagt über die Literatur dieser Region:
Es ist so, dass natürlich diese ganzen Geschichten so weit ihre Runden gedreht haben, dass ich als jemand, der in Serbien geboren wird, Gemeinsamkeiten der dortigen Literatur mit der jiddischen Literatur in Galizien findet. Und ich glaube, das ist natürlich ein großes kulturelles Erbe. Es werden ja immer so diese Klassiker zu Recht auch, also so Josef Roth oder Stefan Zweig oder Peter Nardasch, Esterházy, Curtis, aber auch Daniel Lokesh, Tishma, Judita Schalgo fällt mir auch ein. Als Vertreterinnen und Vertreter dieser mitteleuropäischen, ich würde eher sagen, so diese Donau-Literatur genannt. Ich sehe die Vielfalt tatsächlich als ein Netz voller Verbindungen. Ja? Und da ist das Jüdische tatsächlich ein großer Aspekt dessen. Aber natürlich auch die slawischen Einflüsse, die ja gerade, wenn wir über den Donauraum reden, sehr stark sind und sehr stark auch unterdrückt waren. Die muslimischen Einflüsse, über die kaum jemand redet, aber die vor allem in Bosnien ja eine ganz eigene Art von Vielfalt geschaffen haben. Auch die spanischen Einflüsse, die mit den jüdischen Einwanderern aus Andalus kamen und so weiter. Also wir haben es hier eigentlich mehr mit einem Netz, einem engmaschigen Netz an Verbindungen zu tun. Ich bin der Meinung, dass die mitteleuropäische Literatur immer noch ihre Relevanz hat, weil ich sie tatsächlich als eine der Vorzeigenliteraturen Europas sehe. Keine Literatur Europas bildet die Vielfalt der Region, aus der sie kommt, besser ab.
Marko Dinics zweiter Roman, Das Buch der Gesichter, spielt auch an der Donau, 1942. In der Jetztzeit ist dort seit einem Jahr dieser Sound zu hören. Proteste gegen Dauermachthaber Aleksandar Vučić. Buchempfehlungen. Proteste in Serbien sind auch Thema eines neuen Sachbuchs, das zur Leipziger Buchmesse erscheint. Es schreibt Florian Bieber, der Politologe, leitet das Südosteuropa-Zentrum der Uni Graz. Es wird pünktlich zur Buchmesse bei Christoph Links erscheinen. Der slowakische Autor und Journalist Michal Chvorecký schreibt auch an einem neuen Buch. Diesmal wird es kein Roman, sondern ein Sachbuch. Der Autor aus Bratislava beschreibt, wie er wieder zum Dissident geworden ist, so auch der Titel. Er legte sich mit der Kulturministerin an und man höre und staune, er wurde mit 5 Jahren Haft bedroht. Warum? Weil er ihren Rücktritt gefordert hatte wegen ihrer Personalpolitik in den Kulturinstitutionen. Er hatte außerdem zu Demonstrationen aufgerufen. Wir sehen uns auf der Leipziger Buchmesse 2026. Für heute auf Wiederhören. Die Donauflaschenpost, die gibt's da, wo es Podcasts gibt. Bei Spotify, Apple und so weiter. Für heute erstmal ciao.
Donauflaschenpost, der Podcast zum Fokusthema der Leipziger Buchmesse 2026. Donau, unter Strom und zwischen Welten. Eine Produktion im Auftrag der Leipziger Buchmesse.